Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmuzolak-Jole.
Und mein Name ist Henning Lorenz.
Und wir laden euch heute wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Ja, und die heutigen Hashtags lauten Hashtag Partydrogen, Hashtag GBL und Hashtag Colanuss.
Ja, und das passt ganz gut, denn auf der Fahrt hierhin hat mich noch ein Notfallanruf von Mustafa erreicht, dass ich, also im Grunde genommen ist der Juramaschine der Stoff ausgegangen und das heißt nicht, dass Musti nichts mehr zu rauchen hatte, sondern die Kaffeemaschine war einfach ohne Bohnen.
Ja, und was hat das mit den Hashtags zu tun?
Ja, es geht in Richtung Drogen heute.
Ach, Stoff. So gut. Ich war nämlich immer noch
es bei ging um die, es, nein, es ging um die doppelte Variante und um die doppelte Bedeutung des Wortes Stoffes.
Und vielleicht haben es die Zuhörerinnen und Zuhörer bemerkt, wir haben noch einen Dritten heute im Bunde. Henning Lorenz, Mitarbeiter bei Henning, Rosenau in Halle. Wir zwei haben viele gemeinsame Interessen, das ist uns aufgefallen. Ich muss sagen, ein weiterer Rising Star wie du, Flo, der Strafrechtswissenschaft. Hier, Henning trendet eigentlich so genauso in den letzten Wochen, ich sehe schon auf Twitter und so weiter, wie Florian. Und wir haben viele gemeinsame Interessen, zum Beispiel Viren, daher unsere gemeinsame Kommentierung der Strafvorschriften des Infection Protection Gesetzes.
Ja.
Also Infektionsschutz, Jungs.
Ja, er versucht im Nachgang zur letzten VHS-Kassettenfolge ein bisschen
cooler zu sein. Genau, Sterbehilfe, Drogen sind so unsere Themen. Aber wir mögen auch beide Family Guy,
ja,
Fußball,
bisschen Deutschrap.
Deutschrap,
ja. Und es gibt auch eine Gemeinsamkeit zwischen Henning Lorenz und mir, schließt sich gleich die Frage da an, wie oft verwechseln Menschen bei dir Vor- und Nachnamen? Also wir haben beide ja einen Nachnamen, der ein Vorname ist.
Es geht, es hält sich in Grenzen. Ja,
okay. Ja, es geht. Mhm. Gut, Lorenz. Und schön, dass du auch dabei bist, Nikolai. Ja.
Alles klar, Olak Cholo.
Gut. Ja, und da hier die beiden Trenden, haben wir uns gedacht, wir nehmen auch gleich ein trendendes Thema, übrigens auch auf Twitter, Berliner Partyszene, GBL-Missbrauch, GHB-Missbrauch.
Ja, auf dem Weg hierher zu Musti habe ich im Zug ein Video gesehen vom Y-Kollektiv, das kennen ja, denke ich mal, die meisten Zuhörer auch, das jetzt innerhalb von 2 Tagen eine 500.000 Klicks bekommen hat und es geht dort um die Partydroge GBL und ja, so ein bisschen so um die Auswirkungen, dass das gerade also in Berliner Clubs ein riesiges Thema ist, dass da also auch Kampagnen gefahren werden, Antikonsumkampagnen, wo also große Clubs mitmachen, Ritter Butzke zum Beispiel, das einigen hier vielleicht was sagt, die also da Plakatkampagne machen und sagen, bei uns im Club soll es kein GHB, kein GBL geben, Szenename G, weil das eben gefährlich ist. Und ja, natürlich ist es nicht nur gefährlich, sondern es ist auch strafrechtlich relevant. Und da stellt sich jetzt die Frage, was kommt da alles in Betracht? Was ist mit den Händlern? Was ist mit den Leuten, also mit den Dealern, die das überlassen? Was ist, wenn jemand vielleicht sogar an dem Konsum stirbt?
Ja, irgendwie da auch daran beteiligt. Also die Beteiligten jedenfalls, die dann diesen Konsum ermöglicht haben. Und genau da wollen wir heute ansetzen. Wir hatten schon Folgen, wo es auch so mittelbar um die eigenverantwortliche Selbstgefährdung ging. Wir hatten auch Folgen, in denen es um die Verabreichung von K.O.-Tropfen ging. Aber so wirklich zentral, wie ist das mit dem Umgang gerade jetzt dieses speziellen Stoffs, das ja heute im Mittelpunkt stehen soll, GBL, das haben wir uns nicht genau angeguckt. Und da werden natürlich auch irgendwo die Tötungsdelikte, fahrlässige Tötung etc. eine Rolle spielen, aber man sollte eben auch an das Nebenstrafrecht denken, insbesondere an das Betäubungsmittel- und Arzneimittelgesetz.
Ja, das Gemeine ist ja erstmal bei diesem Zeug, man kriegt das ja relativ leicht. Ne? Ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum jetzt da so Kampagnen von Clubs gefahren werden. Also ich habe noch nie auf Plakaten gesehen, im Ritter Butzke bitte keinen Ecstasy nehmen. Ich meine, ich will denen damit nicht unterstellen, dass die das dulden, aber die Schwelle ist ja eine ganz andere. Denn an GBL, ja, Gamma-Butyrolakton, was dann im Körper zu Gamma-Hydroxybuttersäure umgewandelt wird, also GHB, kriegt man, ja, indem man gewisse Reinigungsmittel kauft. Also ich glaube, das Standardprodukt ist irgendwelche Felgenreiniger, wo das eben enthalten ist, in Graffiti-Entfernern und ist eigentlich ein Industriereinigungsmittel. Also mal auf den Punkt gebracht, Leute, die das konsumieren, die trinken Reinigungsmittel. Ja, das muss man einfach mal so sagen.
Also. Ich finde es gut, dass du es auf den Punkt bringst. Also ja. Das ist ja auch so bei den Schnüffelstoffen nicht anders, dass man irgendwie an Klebstoff riecht und so weiter. Aber da können wir noch mal kurz drauf eingehen.
Ja. Und naja, die Wirkung, also Leute, die das schon mal genommen haben oder die Leute sehen, die das nehmen, die sagen dann irgendwie immer, ja, ich kann verstehen, zumindest auf erster Ebene, warum er das nimmt, denn man ist leicht euphorisch, hat ein entspannendes Gefühl, ein beruhigendes Gefühl, und wenn man die Dosis ein bisschen erhöht, dann wirkt das auch so ein bisschen wie so ein Aphrodisiakum, also man bekommt irgendwie, man wird sexuell angeregt und...
die Kuschel- und Sexdroge.
Ja, das verharmlost das ein bisschen, aber ja, ne? Das ist so...
Kuscheldroge.
Und wenn man so liest, dann ist auch, ja, der Tastsinn ist dann so ein bisschen sensibler, also man sieht, in welche Richtung das geht. Mhm. Aber das Gemeine ist, wie das bei vielen Drogen ist...
Starker Redegedrang, das ist noch wichtig.
Ja,
genau. Laberflash, da denke ich mir auch immer, was passiert eigentlich Leute, die schon von sich aus einen Laberflash haben, wenn die dann diese Droge nehmen. Aber gut.
Ja, das Gemeine ist natürlich, alles hat irgendwie dann doch seinen Preis. Und so ist es eben auch, wenn man Felgenreiniger trinkt. Denn die Überdosis kann dann zu Krämpfen, zu Zucken, zu Schreien, zu unregelmäßiger Atmung führen, Erbrechen... Das führt dann natürlich ganz schnell auch zur Erstickungsgefahr und man wird schmerzunempfindlich und man weiß eben nicht mehr, was der Körper eigentlich macht und was los ist.
Ich habe in einer dazugehörigen Doku eben auch gehört, das ist auch nochmal gleich überprüft, dass eben die Mengenunterschiede zwischen der verträglichen Dosis und der Überdosis sehr gering sind. Das heißt, da kann es eben auch sehr schnell passieren, wenn man unerfahren ist, dass man dann 1 Milliliter oder was auch immer, Mikroliter, zu viel dosiert und dann aus diesem schönen, geborgenen Geborgenheits-High-Gefühl dann plötzlich eben diese Lebensgefahr.
Es muss doch auch wahnsinnig ekelhaft sein, das Zeug erstmal zu trinken, ne? Also
deswegen wird es auch immer verdünnt mit irgendwas. Also in dieser Dokumentation zum Beispiel, da haben die das mit Eistee verdünnt.
Ah, also, magst du Eistee?
Ja, also das GBL,
pur, oder?
Das GBL können sie sich dann sparen. Ich glaube, das schmeckt dann nicht so gut, aber
ja. Ja, wobei ich sagen muss, es kam ja gerade zur Ansprache, dass dieses GBL im Körper umgewandelt wird zu GHB. Und das ist eben aus dem Blickwinkel des Betäubungsmittelrechtlers in mir ein ganz entscheidender Punkt. Denn wenn man, wie gesagt, das Ding ist leicht erhältlich oder beziehungsweise man kommt da gut dran, man kann das auch irgendwie übers Internet scheinbar bestellen, diese GBL-Fläschchen, weil das eben so ein Industriereinigungsmittel ist, aber auf der anderen Seite das GHB, das ist knallhart oder geht oder ist auch gelistet als Betäubungsmittel. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt an dieser Stelle, denn das deutsche Betäubungsmittelrecht arbeitet mit dem sogenannten Positivlistensystem. Das heißt, das Betäubungsmittelgesetz findet Anwendung nur auf Stoffe, die in den Anlagen des BTMG aufgeführt sind, abschließend und konstitutiv. GBL ist eben nicht in den Anlagen des BTMG aufgeführt, GHB dagegen schon. Das heißt, ich kann bis zum Zeitpunkt dieses Metabolismus oder dieses Konsums, kann ich eigentlich frei damit umgehen, ich kann es besitzen, ich brauche keine Erlaubnis dafür. Wäre es unmittelbar GHB, würde ich mich schon strafbar machen wegen unerlaubten Erwerbs oder wegen Besitzes, ohne im Besitz einer Erlaubnis zu sein und so.
Aber dann können wir davon ausgehen, dass das rein aus praktischen Gesichtspunkten so eine Unterscheidung ist, oder weil wenn die Wirkung am Schluss durch die Umwandlung dieselbe ist, dann geht's ja nur drum, wir wollen jetzt nicht Reinigungsmittel verbieten, oder?
Genau, darum geht's letztlich. Das gleiche Problem oder ein ähnliches Problem haben wir übrigens auch bei Grundstoffen. Also wir haben ja ganz viele Grundstoffe in der Arzneimittelindustrie, die zugleich zur Herstellung für Betäubungsmittel dienen. Also man denke etwa an Aspirin-Komplex, darin ist Pseudoephedrin enthalten und dieses Pseudoephedrin könnte man rein theoretisch extrahieren und daraus auch wieder MDMA herstellen, wie das in welcher Serie, ich glaube bei Breaking Bad hat man das sogar auch vorgeführt. Jedenfalls ist das möglich, aber dann gehen eben diese Stoffe, man sagt dann, man muss bestimmte Stoffe dann doch irgendwie ausnehmen und wenn überhaupt einem anderen nicht so strengen Regime unterfallen lassen, wie es das eben beim BTMG ist. Das BTMG ist ein Prohibitionsgesetz. Das heißt, ich darf einfach nicht zu Konsumzwecken mit diesen Stoffen umgehen. Schluss, Punkt, aus, so nach dem Motto. Es gibt sozusagen keinen bestimmten Kontext, in dem das dann auch auf irgendeine Weise erlaubt verwendet werden dürfte.
Ja, es ist also auch kein... Naja, doch, genau genommen handelt es sich also dann bei GBL um ein echtes Legal High, wenn man so will, im Unterschied zu den anderen gerne als Legal High bezeichneten Stoffen, die gar nicht so legal sind. Ne? Ja. Also wo es dann immer heißt, ja, ein bisschen Badesalz, Kräutermischung, das ist ja gerade beim Jugendstrafrecht, jugendliche BTM-Täter, Kräutermischung irgendwo bestellt und vielleicht auch irgendwo gehört, ja, das ist ja legal, das ist ja ein Legal High. Ja, ist blöd, wenn dann doch der Brief von der Staatsanwaltschaft eintrudelt.
Ja, das war zwischenzeitlich wirklich mal so ein Problem, dass man ja so leicht abwandelt, gerade Grundstoffe oder eben solche Substanzen, dass man die irgendwie in der ja, chemischen Zusammensetzung leicht abwandeln konnte. Und dann war dieser konkrete Wirkstoff eben im Betäubungsmittelgesetz nicht mehr aufgeführt. Der Gesetzgeber hat diesbezüglich reagiert. Er hat sein sogenanntes neue psychoaktive Stoffe Substanzgesetz oder was auch immer, MPSG, erlassen. Und hier sind jetzt ganze Stoffgruppen. Also wirklich, das sieht dann auch aus wie so ein Chemielehrbuch hinten in den Anlagen. Man hat dann so bestimmte Ringsysteme und dann wird da beschrieben, was darf mit was kombiniert werden. Verschiedene Stoffgruppen, Piperazine, Cannabis, Mimetika und so weiter und so fort. Und die sind dann sozusagen als Stoffgruppen dort aufgeführt. Das heißt, diese ganzen Stoffe, die früher als Legal Highs durchgingen, sind gerade keine Legal Highs mehr. Aber es bleibt dabei, wenn eben der Stoff, der konkrete Wirkstoff nicht im Betäubungsmittelgesetz oder dann eben auch nicht im neue psychoaktive Stoffe Substanzengesetz aufgeführt ist, dann ist grundsätzlich erstmal der Umgang legal. Jedenfalls ist der Erwerb zum Eigenkonsum oder Besitz nicht strafbar. Selbst wenn wir sagen würden, übrigens, es handelt sich dann um ein Arzneimittel, was zusätzlich problematisch wäre.
Ja, Felgenputzen mit Medikamenten sozusagen. Jetzt wenn wir aber mal die nebenstrafrechtliche Seite so ein bisschen, also nur weil das Ganze nicht unter das BTMG fällt, heißt das nicht, dass man jetzt mit dem Zeug machen kann, was man will, ohne dass irgendwann die Staatsanwaltschaft an der Tür klopft.
Ja, aber also eine Sache möchte ich trotzdem gerne noch sagen.
Bitte.
Ein Urban Myth, ja, weil mich die Leute immer fragen, ist denn in der Coca-Cola, deswegen auch Hashtag, ja, ist da Koks enthalten? Es war wohl früher so, in der ursprünglichen, da hat man das auch wirklich als Medikament vertrieben und als sich dann massenhaft Leute wegen
Kopfschmerzen
irgendwie beschwert hat mit Kopfschmerzen, die hatten dann aber dann noch mehr Kopfschmerzen scheinbar, weil sie schon irgendwelche Kokainüberdosen hatten. Und aber inzwischen ist es jedenfalls nicht mehr so. Und die Cola-Nuss ist nicht im BTMG aufgeführt.
Ja, ein Glück.
Damit es jetzt nicht heißt, wir machen Werbung.
Ja.
Pepsi heißt wohl oder hieß wohl auch ursprünglich so, weil darin das Enzym Pepsin enthalten war.
Ist in Pepsi jetzt Koks?
Nein, auch nicht. Auch nicht. Wenn es drin wäre, dann könnten wir uns alle keine Pepsi und auch keine Coca-Cola mehr leisten. Just saying. Gut, ja, ach so, aber wir waren jetzt in der
Konstellation
Kernstrafrecht. Also wenn wir wirklich davon ausgehen, GBL ist erstmal kein Betäubungsmittel und dementsprechend ist der Besitz straflos, beziehungsweise auch der Erwerb straflos. Wie ist das aber, wenn ich das jetzt irgendwie irgendjemandem gebe und ja, der geht dann, also der konsumiert das dann und dann treten die unerwünschten Folgen ein?
Ja, das ist also jetzt in dieser Dokumentation wird das so als neues Phänomen beschrieben, aber uns Juristen beschäftigt das jetzt auch schon ein paar Jahre. Die erste Entscheidung, da hat Mustafa auch dazu damals eine Anmerkung geschrieben vom BGH, war,
glaube ich, Mustafa 1, also bitte, ich bin jetzt inzwischen schon für Mustafa 2.
Ach so, okay.
Digitiert oder was bist
du? nicht 2.0. Sondern das sagt man ja immer so Philosophen, die dann irgendwie ihre erste Phase haben, so mit Wittgenstein 1 und jetzt bin ich schon auf dem Next Level sozusagen.
Sympathischer Eindruck. das war 2011 und das muss man sich mal überlegen. Das, also für uns ist das Problem schon seit über 10 Jahren bekannt und jetzt kommt man da offensichtlich auch mal so dahinter, dass man das vielleicht mal so beleuchten kann. Aber dieser erste Fall, der war tatsächlich ja auch ein bisschen atypisch. Das war jetzt nicht so die typische Feierszene eigentlich, sondern das war also ein Typ, der eine Affäre hatte. Mit der hatte er schon länger was gehabt und hat sich aber dann zwischenzeitlich getrennt, war dann verlobt. Naja, und dann irgendwie hat er dann doch wieder ein bisschen Spaß haben wollen. Naja, das hat dann alles zu großem Liebeskummer geführt, alles in dem WG-Zimmer dieser Frau. Und was ist passiert? Er hat so ein bisschen mit diesem GBL auch experimentiert, kannte sich da ganz gut aus. Und mit einer Flasche Clean Magic, ja. Und hatte das dann da eben stehen und hat das auch ein bisschen konsumiert, hat ihr das auch angeboten gehabt. Naja, und dann kam es halt zum großen Streit. Und sie hat dann in ihrer Verzweiflung, während er am Computer saß, also offensichtlich ein ziemlich abgebrühter Typ, also sie war da, hat einen Nervenzusammenbruch und er, weiß ich nicht, surft im Internet, bestellt sie Klamotten, keine Ahnung. Okay. Und sie hat dann zu dieser Flasche gegriffen und ziemlich viel getrunken, also deutlich zu viel getrunken und ist dann,
wohl auch in dem Wissen in dem Moment,
dass sie auch, zu viel trinkt. Genau, auch in dem Wissen, dass sie zu viel trinkt. Das war so
ein, war so ein unklarer Punkt, aber es schien mir jedenfalls, dass sie das schon in dem Bewusstsein tat, dass es nicht die normale Dosis. Also es war ja mehr so eine Art Drohkulisse, beziehungsweise sie wollte ja irgendwie zeigen, sie wollte ihre Verzweiflung zum Ausdruck bringen
in diesem Moment. Genau.
Ja.
Und was hat er gemacht? Er hat erstmal gegoogelt nach Hilfe, was man jetzt machen kann, aber dass man vielleicht, das könnte sinnvoll sein, dann die Notrufnummer 112 wählt und sagt, Achtung, ich habe hier jemanden liegen, auf den Gedanken kam er nicht. Und es ist auch der erste Clean Magic Fall gewesen, glaube ich, wo hinterher klar war, wenn er sofort Hilfe gerufen hätte, dann hätte sie das überlebt.
Ne? Genau, also ganz wichtige Voraussetzung für die Vollendungsstrafbarkeit beim Unterlassungsdelikt, ja, also die hypothetische Kausalität, ne? Die Quasi-Kausalität.
Naja,
aber also, für die Unterlassungsstrafbarkeit brauchen wir ja erstmal eine Garantenstellung.
Ja. Naja, gut, auf die könnten wir ja schon kommen, wenn wir sagen, also er hat das Zeug beschafft, er hat das vielleicht da ihr zur Verfügung gestellt, hat auch gesagt, komm, nimm auch mal, dann finde ich, lässt sich da schon was konstruieren. Aber vielleicht brauchen wir da die Garantenstellung gar nicht, wenn wir merken, dass sie einfach auch. Ja, das vielleicht eigenverantwortlich genommen hat, dann müssen wir uns erstmal fragen, kann er da eigentlich, dürfen wir da überhaupt anknüpfen, und ist ihm vielleicht Fahrlässigkeit vorzuwerfen?
Die Folgefragen sozusagen.
Genau.
Das heißt, wir müssten erstmal schauen, er überreicht jetzt oder er überlässt praktisch dieses Clean Magic und er ermöglicht es letztlich diesen Zugriff, dass wir sozusagen die Art Anknüpfungshandlung, die wir dann hätten, von mir aus auch eine aktive, ob das jetzt ein Unterlass oder eine aktive Handlung ist, aber jedenfalls wäre das jetzt erstmal die Handlung, an die wir knüpfen und jetzt müssten wir erstmal überprüfen, handelt die eigenverantwortlich. Und das ging in der, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, in der ersten Clean Magic Entscheidung ein wenig unter. Also es war auch nicht ganz klar, ist das jetzt wirklich, weil die Voraussetzungen einer eigenverantwortlichen Selbstgefährdung, die ja die objektive Zurechnung oder die Zurechnung zum Tatbestand ausschließt, BGH sagt das ja nie so explizit, er spricht dann entweder von der Tatbestandsmäßigkeit oder von der Zurechnung zum Tatbestand oder er spricht von der Abschichtung nach Verantwortungsbereichen. Mhm. Aber wir brauchen ja jedenfalls eine Freiverantwortlichkeit und eine Einwilligungsfähigkeit und schon das war ja jetzt nicht unbedingt auf der Hand gelegen. Wir werden zwar auf der einen Seite sagen können, wie wir es gerade auch so angedeutet haben, die wusste ganz genau, dass das auf jeden Fall drohte, irgendwie als eine Überdosis zu sein. Wie sieht's aber so mit der seelischen Verfassung aus?
Ja, und da konnte man schon sehr dran zweifeln. Also sie war da wirklich in so einer Ausnahmesituation. Sie hatte wohl im Vorfeld auch geäußert, das ist also die Liebe ihres Lebens. Und zeigte sich dann eiskalt nach mehreren verbrachten Tagen, wo er sie eigentlich emotional ausgenutzt hat, öffnet er ihr, ja, ich gehe zu meiner Verlobten zurück. Für sie brach eine Welt zusammen. Und also da kann man schon daran zweifeln, dass das so ganz frei verantwortlich war. Der BGH hat da letztlich auch aus dem Urteil, meine ich, gesagt, ja, dass das ging da nicht ganz klar raus hervor.
Querverweis übrigens zu einem Fall, den wir uns auch schon mal hier im Podcast angeschaut haben, der Tequila-Fall, wo zu diesem Wetttrinken des Minderjährigen und des Wirtes kam oder, glaube ich, 46 Tequila getrunken wurden und der Jugendliche dann starb. Da war natürlich auch die Frage, der hat die auch selbst genommen. Wie ist denn das mit der Eigenverantwortlichkeit?
Ne? Wobei wir da natürlich die Besonderheit hatten, da war es ein Jugendlicher.
Ja, natürlich.
Da könnten wir schon sozusagen an der grundsätzlichen Einwilligungsfähigkeit, könnten wir nochmal so drüber streiten, lag da irgendwie, hatte der die Art und Tragweite des Risikos, immer so schön richtig heißt, überblicken können. Wir werden es jetzt hier nicht mehr auflösen, großartig. Ich meine, in der Klausur, um das vielleicht mal klarzustellen, müsste schon ganz klar und klipp und klar drinstehen, die wusste in dem Moment, was sie tut und sie war trotz ihrer Verzweiflung noch Herr ihrer Sinne und dementsprechend lag irgendwie eine Freiverantwortlichkeit vor. Wenn wir davon ausgehen, dass solch eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung bejaht werden könnte, dann wird das aber eben im Anschluss wahrscheinlich auch mit der Unterlassungshaftung schwierig, oder wie seht ihr das?
Also ich persönlich sehe das schon problematisch. Ich würde eine Unterlassungsstrafbarkeit dann ablehnen. Die Rechtsprechung ist da deutlich strenger und neigt dann zur Strafbarkeit. Jetzt in dem Fall war das, wie gesagt, alles noch nicht so super klar, aber es gab ja noch den GBL-Fall 2 und 3, zu dem wir gleich kommen. Aber vielleicht noch eine Sache zum dem ersten Fall, diesem Clean Magic-Fall. Da noch eine Besonderheit eigentlich, da hatte der Senat noch am Ende mitgeteilt, dass jedenfalls kein freiverantwortlicher Selbsttötungsentschluss vorlag. Weil das lag ja in dem Fall doch auch zu überlegen, die droht verlassen zu werden. Was wäre denn, wenn die sagt, okay, in so einer Welt kann und will ich nicht mehr leben und will sich selbst umbringen?
Mhm. Ja, das ist insofern auch von besonderer Relevanz, weil wir in der neueren Rechtsprechung schon diese Tendenz haben zu sagen, naja, man will sich nie selbst töten. Und wenn dann praktisch dieser Selbstgefährdungsakt fehlschlägt, dann lebt sozusagen die Garantenpflicht des ursprünglichen Gefahrinitiators oder des Beteiligten auf, weil er jetzt sieht, okay, das ist fehlgeschlagen, jetzt bin ich wieder sozusagen irgendwie an diesem Gefahrenherd beteiligt. Mir gefällt diese Argumentation trotzdem nicht. Ich sag
mir auch nicht.
Warum? Weil das letztlich darauf hinausläuft, es hängt, die Unterlassungshaftung hängt ja auch in gewissem Grade davon ab, ob ich überhaupt noch vor Ort bin.
Genau, also das heißt dann einfach gehen und ja,
dann bin ich sicher. Ja,
das ist eine komische Folge davon, ja.
Ja, und es hängt auch noch von anderen Zufällen ab. Ja. Also je nachdem, wie viel man trinkt. Also wenn die Frau jetzt ansetzt und die ganze Flasche austrinkt, dann kann der beste Notarzt der Welt nichts mehr machen und meine Strafbarkeit scheidet aus.
Genau, es sei denn, ich habe irgendwie so eine Art Vorsatz diesbezüglich dennoch, also ich gehe davon aus, ich könnte die Person retten, dann käme zumindest so ein untauglicher Unterlassungsversuch in Betracht, von dem wiederum ein Rücktritt möglich ist. Also, das ist schon sozusagen nicht unaufwendig, auch in der Klausur nicht, man müsste das dann wahrscheinlich auch aufspalten, man müsste so einen ersten Prüfungspunkt aufmachen, in dem man unmittelbar an diesen selbstgefährdenden Akt und die Ermöglichung dieses selbstgefährdenden Akts
anknüpft,
aktive Tun und im Anschluss dann sozusagen an das Unterlassen.
Und eine Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung,
ja,
die kriegen wir auf jeden Fall noch hin.
Ja, ja. Das ist ja, das, daran können wir auch noch anknüpfen. Selbst da, im weitesten Sinne, könnte man vielleicht dann noch über den Unglücksfall diskutieren bei eigenverantwortlichen Handlungen, aber dort ist es eher möglich, jedenfalls einen Unglücksfall zu bejahen.
Zumindest, was in dem Fall auch noch interessant war, es kamen ja dann noch andere und haben gesagt, wie geht's denn der? Und dann sagt er, ja, die schläft, der geht's gut. Also ich sehe da schon noch mal eine vertiefende Handlung zu sagen, also der geht's gut, ist nichts veranlasst. Das ist natürlich schon auch nochmal problematisch.
Ja, genau, das waren die WG-Mitbewohnerin, ja, die dann geklopft hat, weil sie da diesen Streit mitbekommen hat und dann hat er noch gesagt, sie schläft.
Ja.
Also eigentlich sehr perfide. Da kann man sogar noch über einen Abbruch im Retina-Kausalverläufe nachdenken, also über eine zusätzliche Tötungshandlung. Also als Klausurfall wäre das sicherlich
knackig.
Also, knackig, ja. Es hat mich aber trotz allem gestört, dass hier auf diese allgemeine Überwachergarantenstellung auch aufgestellt worden ist. Also man hätte ja zum Beispiel auch sagen können, das war zwar nur eine Affäre, aber da war dann trotzdem vielleicht so eine Art, darüber können wir gerne diskutieren, Beschützergarantenstellung aufgrund irgendwie einer innigen oder zumindest vorübergehenden Liebesbeziehung. Aber so dieses, ich habe einen Stoff beziehungsweise ein Reinigungsmittel und grundsätzlich ist erstmal der Umgang mit diesem Reinigungsmittel erlaubt und ich kann den jetzt auch erstmal vielleicht in bestimmten Kontexten irgendwo abstellen, das kann natürlich nicht so zu einer weitreichenden Fahrlässigkeitsunterlassungshaftung führen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, wenn man weiß, das ist ein gefährlicher Stoff, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie die Wohnung reinige mit so einem Reinigungsmittel und ich stelle das dann einfach im Kinderzimmer ab. Also ich habe immer eine fiese Story dazu, meine Mutter, ne? Sorry, Mom, ich muss das jetzt einfach erzählen.
Da muss ich sagen, ganz liebe Frau, ich habe sie auch schon kennengelernt und hat richtig, richtig guten Fisch für uns gekocht. Das war hervorragend.
Also, genau, und der war auch
liebe nicht, Grüße von mir nochmal.
Der war auch nicht vergiftet. Aber sie hatte mal so einen Glasreiniger in eine Flasche Listerin umgefüllt. Also wie kommt man auf diese Idee? Also wirklich, ich meine, ich war trotzdem praktisch hier wiederum selbst schuld, weil die Listerine-Flasche wiederum, ich weiß nicht, wie das passiert ist oder warum und was sozusagen der Hintergrund war, aber es war wirklich tatsächlich so, dass und ich habe es dann gerochen. Also ich habe es in dem Moment, wo ich dann angesetzt habe, habe ich gemerkt, das ist kein Listerin, es ist einfach nur blau und es sieht wie Listerin aus. Aber das war schon eine ziemlich gefährliche Handlung, wobei man sagen muss, das Listerin stand auch nicht dort, wo es normalerweise steht, es stand dann auf dem Boden und wahrscheinlich hat sie an dem Tag das irgendwie verteilt, weil zwei Leute da waren, die irgendwie geholfen haben, irgendwie um die Wohnung irgendwie zu putzen. Das war so ein großer Frühjahrsputz und ich habe dann sozusagen, ich bin dann irgendwie ins Bad und wollte dann praktisch, ich habe nach dem Listerine gesucht und scheinbar war die Flasche bereits leer und dann passieren solche komischen Dinge. Also dann, das sind dann die Kausalketten. Aber glücklicherweise ist dann wirklich nichts passiert, weil in dem Moment, als ich dann angesetzt habe, aber wenn es vielleicht ein kleines Kind oder keine Ahnung, solche Dinge können eben passieren. Und dann wäre ich auch schon mit den Sorgfaltspflichten etwas strenger, dass man nämlich sagt, hey, da muss man schon drauf achten, wenn das wirklich extrem giftig ist oder bereits kleinste Mengen da zu Körperverletzungen führen können. Also, dass man dann aufpasst, dass nicht einfach das auf dem Boden liegt oder so.
Ja. Aber jetzt vielleicht noch die zentrale Frage, wie alt warst du denn da? Das hat ja auch ein bisschen...
17.
Ja, also ne, das zu erkennen, ich meine, bei einem dreijährigen Kind ist das sicherlich, aber bei einem...
Nee, also war ich Teenager. Ja.
Dehnbarer Begriff. Ja. Aber gut.
Ich glaube 13 oder 14 oder so.
Ja. Aber du hast es ja gemerkt.
Zum Nein, ich habe es wirklich gemerkt.
Ja, sonst würden wir hier nicht sitzen.
Ja, genau. Also wir jetzt wäre vielleicht
schon. Ja, vielleicht schon. Ja. Man weiß ja nicht, wie das Leben spielt. Ja, ja und da gab es natürlich dann jetzt auch den schon angekündigten zweiten GBL-Fall im Jahr 2015. Da hat also der erste Strafsenat des BGH entschieden. Und der war so ein bisschen, sag ich mal, im typischeren Setting angesiedelt, wie jetzt zum Beispiel in der Dokumentation. Nämlich, da ging es halt auch mal um Party und nicht um Trennungsschmerz. Und da haben also ein paar Leute gefeiert. Ja.
Die Clubs machen jetzt auch wieder auf, ne? Also ja.
Und da haben die auf jeden Fall so ein bisschen gefeiert, bisschen Alkohol getrunken, Gras geraucht, Amphetamin genommen und sind dann eben zum späteren Angeklagten nach Hause gegangen. Und der hat dann so ein bisschen die Räumlichkeiten gestellt und hatte eben auch so eine Flasche GBL unverdünnt da. Der hat dann angeboten, ja, hier, ihr könnt das trinken, müsst das dann aber verdünnen, hat die auch sozusagen, ja, die Gebrauchsanweisung gegeben.
Dass, zu Risiken und Nebenwirkungen.
Genau, dass man so zwei, drei Tropfen mit so einer Pipette in einem halben Liter Wasser auflösen soll, was er dann auch gleich mit einem...
Eistee.
Ja, Eistee ist natürlich leckerer, wenn es nur Wasser ist, also man muss nehmen, was man kriegen kann. Und dann hat er es also abends aufgelöst und getrunken und ja... Dann haben wir erstmal weitergefeiert und irgendwann hat dann, das war dann später nicht mehr ganz so feststellbar, hat dann einer der Gäste diese Flasche, diese unverdünnte Flasche angesetzt und hat einen großen Hieb genommen. Ui, und das ist natürlich, wenn man sich vorstellt, dass das eigentlich so verdünnt werden muss mit einem halben Liter, das war natürlich nicht gut. Der ist dann also genau das, was vorhin Florian schon beschrieben hatte. Also der ist dann so, ja, Atmung hat sich verflacht und das haben die anderen auch mitbekommen. Der Angeklagte hat ihn noch in eine stabile Seitenlage gebracht und haben versucht, ihn zum Erbrechen zu bringen. Hat aber alles nicht funktioniert. Dann haben sie gemerkt, die Atmung wird immer flacher. Irgendwann haben sie dann gemerkt, ich glaube, der könnte sterben. Mhm. Haben trotzdem noch länger gewartet. Zu dem Zeitpunkt hätten sie noch einen Arzt holen können. Der hätte auch noch retten können.
Hätte.
Ja, und haben es aber nicht gemacht und haben dann erst wirklich kurz vor knapp sozusagen den Arzt geholt. Und der konnte dann nichts mehr machen. Und das Opfer, der Partygast, ist verstorben. Eine Sache vielleicht noch wichtig an der Stelle. Die Eigenverantwortlichkeit, also sozusagen der Zustand, der konnte im Nachhinein nicht mehr so richtig rekonstruiert werden. Man ist also dann im Zweifel für den Angeklagten davon ausgegangen, dass der Partygast noch frei verantwortlich war, also jetzt nicht total unter Drogeneinfluss stand und das total alles verkannt hat.
Ja, ich finde es faszinierend, also vorsichtig mit dem Begriff, aber dass die in dem Zustand noch in der Lage waren, jemanden in die stabile Seitenlage zu bringen, was aber auch so ein bisschen dafür spricht, dass sie vielleicht tatsächlich auch noch in der Lage waren zu erkennen, wie gefährlich das ist und dann natürlich, man schon überlegen muss, ob dann die Angst davor, selber entdeckt zu werden, was man da für Mist gemacht hat, das natürlich rauszögert, bis man Hilfe holt. Das ist natürlich bei illegalen Drogen, die also wirklich auch nach BTMG dann der Besitz strafbar ist, ist natürlich diese Schwelle dann nochmal höher. Aber Leute, es geht um Leben und Tod, ja, und nicht um eine BTM-Verurteilung.
Ich hätte auch wirklich viel mehr dumme Sprüche geklopft, wenn diese Geschichte nicht wirklich so glaubhaft wäre und sich nicht auch immer wieder so ereignen könnte, dieser tragische Vorfall. Das große Problem, das ich aber jetzt trotzdem in dem Kontext sehe, ist, jedenfalls so habe ich das von der Entscheidung ja im Kopf, dass wir dann in solch einem oder im Kontext solch eines tragischen Verlaufs dann auf Teufel komm raus einen Schuldigen bzw. einen Verantwortlichen dafür suchen. Wenn wir jetzt nämlich die Grundsätze, die wir soeben ja beschrieben haben, auf diesen Fall ja anwenden, und so hat das ja dann auch der erste Strafsenat gemacht, dann müssten wir sagen, naja, die wollten sich ja nicht selbst töten, das war halt einfach eine dumme Aktion, die haben nicht auf die Leute gehört und
genau.
Es gibt dann immer diese Leute, die dann irgendwie ausbrechen, weil sie vielleicht auch dann schon ein bisschen gut angetrunken sind und so weiter.
Und wir mussten ja in dubio, haben wir ja gesagt, auch annehmen, dass der das eigenverantwortlich getrunken hat. Der Kopf ist aber noch nicht aus der Schlinge von dem anderen.
Ne? Genau, denn wenn wir jetzt eben sagen, naja, die wollten sich ja trotzdem nicht selbst töten, dann hätten wir erstmal nach diesem Gesichtspunkt den Aspekt, ja, jetzt fällt vielleicht die Verantwortung wieder auf diejenigen zurück, die die Flasche mitgebracht haben, aber dann haben wir so eine Art reine Gefährdungshaftung. Und ich finde, dieser Überwachergarant, der darf eben nicht zu solch einer reinen Gefährdungs- oder Kausalhaftung führen, von wegen, ich bringe irgendetwas mit, stelle es in den Raum, kläre die Leute auch auf, das und das ist gefährlich, und jetzt, wenn das dann doch irgendwie schief geht und die Leute nicht auf mich hören, hafte ich aus einem Vorsatzdelikt. Und zwar Vorsatzdelikt plus hier in dem Fall auch als Vollendungsdelikt, und ich stehe so ein, als hätte ich aktiv gehandelt. Sollen wir nie vergessen, wenn es um den Paragraphen 13 geht.
Und so hat im Übrigen der BGH ja dann auch geurteilt. Mhm. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, dass das Ganze mit einem BTMG verbotenen Mittel passiert, dann lässt sich das Motiv, nicht die Rettung zu holen, auch ganz schnell auf ein Verdecken einer anderen Straftat, nämlich den Umgang mit diesem Betäubungsmittel, rekurrieren. Und dann stehen wir auf einmal Punktstrafe, Mord, lebenslange Freiheitsstrafe.
Ja. Und umgekehrt übrigens ist ein ganz wichtiger Hinweis vielleicht in dem Kontext in Garenz. Wir müssen auf dieses Überwacherkonstrukt, also auf dieses allgemeine Überwachergarantkonstrukt zurückgreifen, weil wir im Fall von GBL ja gerade keinen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz haben, das als pflichtwidriges Vorverhalten im Sinne der Ingerenz gedeutet werden könnte.
Wenn man sagt, man braucht ein pflichtwidriges Vorverhalten von dieser Qualität, das ist ja wieder, eigentlich wirklich schöne Klausurkonstellation.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, wir können so insgesamt also festhalten, die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit, also wegen aktiven Tun, dass er das dahingestellt und den angeboten hat, das sieht der BGH ja auch so, das ist ausgeschlossen wegen der Eigenverantwortlichkeit, wegen der Eigenverantwortlichkeit, Selbstgefährdung durch das Trinken. Und jetzt, so wie der BGH das macht, auf die Unterlassungsstrafbarkeit abzustellen und dann diese dubiose Zustandshaftung, wie Musti gerade schon richtig gesagt hat, da so anzunehmen, das ist also etwas befremdlich, weil wir dann am Ende über die Hintertür diese eigenverantwortliche Selbstgefährdung dann doch wieder aushebeln. Und ja, das scheint einfach in dem Fall nicht angemessen. Am Ende hängt es dann, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch von Zufälligkeiten ab. Wenn derjenige sofort stirbt, bin ich sozusagen fein raus, gibt es keine Haftung für den Erfolg. Wenn er noch gerettet werden kann, gibt es Haftung für den Erfolg. Man kann natürlich sagen, dass das sozusagen eine Art Motivation ist, jetzt rettet man ihn oder jetzt soll man ihn eben retten, wenn die Möglichkeit besteht, deswegen brauchen wir diese Strafdrohung, aber das ist ja sehr pragmatisch argumentiert, hat wenig Dogmatisches mit Blick auf die Erfolgszurechnung vorzuweisen. Und was man nicht vergessen darf, am Ende gibt es immer noch den 323c, die unterlassene Hilfeleistung. Die greift in jedem Fall ein und sollte eigentlich schon motivierend genug sein, in dem Fall sozusagen dem Opfer zur Seite zu springen.
Genau, denn diese Solidarität, die der 323c abverlangt, die soll ja in der Gesellschaft grundsätzlich bestehen, egal ob man am Ende sagt, der hat eigenverantwortlich sich in Gefahr gebracht oder nicht. Wenn da ein Unglück passiert, wenn es dem schlecht geht, wenn der in akuter Not ist, dann haben wir da als Gesellschaft uns auch gegenseitig beizustehen, und das bedroht ja der 323c mit Strafe. Und es ist ja doch was anderes, als wenn er zum Beispiel nicht richtig aufgeklärt hätte und gesagt hätte, nimm mal. Mhm.
Genau so ist es. Und so lag dann noch der dritte GBL-Fall, den wir deswegen hier auch gar nicht groß weiter besprechen müssen, denn im Prinzip diese Grundsätze, die wir gerade erklärt haben, nur eben diesmal ohne Eigenverantwortlichkeit, und da ist dann eine Haftung tatsächlich auch sachgerecht.
Ja, und das bedeutet dann für den Club, also für die Clubbetreiber, also wenn wir jetzt mal vielleicht zurückkommen zu unseren Anfangsfällen, zu diesem grassierenden Phänomen, wenn da die Leute das für sich selbst eigenverantwortlich erstmal machen, dann haben wir da auch gar keinen Anknüpfungspunkt. Gegebenenfalls bringen die das ja auch selbst mit. Das heißt, wir werden auch nicht an jemanden knüpfen können, der irgendwie dieses GBL da irgendwie überlassen hat oder was auch immer. Derjenige, der es überlassen hat, der ist dann vielleicht auch gar nicht mehr zugegen, sodass eine anschließende Unterlassungshaftung nicht in Betracht kommt.
Man kann natürlich fragen, ob der Clubbetreiber da besondere Pflichten hat, auch zu überwachen, dass in seinem Club so etwas nicht passiert, zu gucken, dass die Leute kein Zeug mit reinbringen.
Ja.
Ich glaube, da gibt es ja im BTMG auch für Substanzen, die da drunter fallen, eine extra Vorschrift.
Absolut, also dieser Paragraph 29 Absatz 1 Nummer 10, der eben die Verschaffung einer Gelegenheit zum unbefugten Erwerb und so weiter unter Strafe stellt. Aber wie gesagt, auch da müsste es ja so sein, das hast du ja gerade angedeutet, dass der Stoff schon erfasst ist, und das ist ja bei GBL gerade nicht der Fall.
Also was tun, wenn man in so einer Situation ist, dass anderen was passiert ist, egal ob man vorher selber derjenige ist, der das mitgebracht hat oder nicht, ob man mitkonsumiert oder nicht, egal ob man Clubbetreiber ist oder nicht, was man da tut, ist 112 wählen, sofort Hilfe holen, am besten natürlich das Zeug vorher gar nicht nehmen. Was man nicht tun sollte, was in der Doku kurz angesprochen wurde, also, da wurde gesagt, gerade beim Mischkonsum GBL mit illegalen Drogen, dass man dann irgendwann dass das irgendwann so absackt, wenn GBL nochmal nachgeschüttet wird, aber Kokain zum Beispiel schon mit der Wirkung nachlässt, dass die dann in so ein richtiges Tief fallen. Mhm. Und da wurde von mehreren Leuten gesagt, naja, da wird man vielleicht mal so ein bisschen Speed in die Nase geschoben, dass die wieder in die Gänge kommen. Das wurde in der Doku ja selbst auch schon beschrieben mit, ja, das ist konsentmäßig fragwürdig. Das lässt sich natürlich auch in juristische Sprache umwandeln. Also das bitte nicht tun.
Ja, ja. Also sehr woke von dem Berlin-Mitte-Menschen, der da maskiert das erzählt hat. Ja, das geht also gar nicht. Eine mutmaßliche Einwilligung sozusagen in eine Speed-Rettungsmaßnahme, die wird man eher nicht annehmen, dass mir irgendjemand wildfremdes irgendeine Substanz in die Nase schiebt.
Ja, wobei schwierig. Ja über Harm-Reduction-Maßnahmen diskutiert wird im Kontext des Opiatmissbrauchs. Da sagt man ja wirklich, man sollte den Leuten Naloxon-Kits bereitstellen, dass man sozusagen, bevor überhaupt der Notfallsanitäter eintreffen kann, dass man da die Möglichkeit hat, aber das ist ja nicht der vergleichbare Fall.
Genau, also es ist natürlich dann ein geprüftes Material, es ist medizinisch, es ist klar, da liegt dann die Indikation vor, das ist was anderes.
Und die Person, die das macht, ist ja wahrscheinlich medizinisch geschult und also ich würde jetzt bezweifeln, dass in so einer Clubsituation so viel medizinisch geschultes Personal rumläuft mit Speed.
Ja gut, aber dann sind wir weitestgehend.
Ja, und dann kommen wir noch zur Crema des heutigen Falls, der heutigen Einheit.
GBL als berauschende Substanz unterfällt mangels Auflistung in den Anlagen nicht dem Betäubungsmittelgesetz, sodass der Erwerb und Besitz straflos sind.
Eine Strafbarkeit wegen eines Tötungsdelikts scheidet bei einer eigenverantwortlichen Selbstgefährdung stets aus. Eine Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung gemäß § 323c bleibt denkbar, wenn erforderliche Rettungsmaßnahmen unterbleiben.
Weitergehend vertritt der BGH die streitbare Auffassung, dass trotz eigenverantwortlicher Selbstgefährdung eine Strafbarkeit wegen eines unechten Unterlassungsdelikts wegen der Herrschaft über die Gefahrenquelle anzunehmen ist, wenn sich das allein auf Selbstgefährdung angelegte Geschehen erwartungswidrig in Richtung auf den Verlust des Rechtsguts entwickelt.
Ja, das war jetzt der letzte Leitsatz war schon ziemlich lang, aber trotzdem, glaube ich, hat das alles nochmal auf den Punkt gebracht.
Absolut.
Und Henning, ich muss sagen, vielen, vielen Dank.
Ja.
Ich habe mich zwar zwischenzeitlich gefühlt wie Dr. Strange. Ich weiß nicht, ob die Leute da draußen schon Spider-Man 3 gesehen haben und ich möchte das nicht irgendwie spoilern, aber dort hat Stephen Strange dem jungen Spider-Man das Du angeboten, beziehungsweise er hat gesagt, doch nicht Dr. Strange, nenn mich Steven und so. Und dann sagt tatsächlich auch Spider-Man, also Peter Parker, ja, okay, Steven. Und er sagt, okay, ist ein bisschen komisch, aber ich nehme es hin. Als du dann vorhin Musti gesagt hast, ich nehme es hin.
Aber du bist natürlich auch ein Dr. Strange, ja. Gut.
Professor Strange.
Professor Strange, Entschuldigung. Ja, Henning, vielen Dank, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast.
Ja, hat mich gefreut.
Vielleicht kommst du mal wieder in eine Folge.
Gerne, gerne.
Wenn du Lust hast. Und,
beziehungsweise wir tun so, als wärst du nochmal gekommen.
Aber dabei nehmen wir jetzt gleich noch eine auf vielleicht, ja. Eigentlich eine gute Idee. Ja. Wir wünschen insofern erstmal eine gute vorlesungsfreie Zeit.
Jo, stimmt.
Hoffen, dass die Klausuren gut gelaufen sind und noch gut laufen. Feedback, Fragen, Anregungen gerne an japodcast@fahlen.de. Auch Lob an unseren Gast gerne dahin. Oder slidet in unsere DMs auf Instagram @räuberischerespresso. Und wir freuen uns.
Spruch noch nicht. Also klingt er jedes Mal.
Ja.
Aber es ist jedes Mal cool, ne?
Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge.
Bis dann.